Ich weiß ja nicht, wie es dir so geht, aber manchmal, da scroll ich durch Social Media oder durch YouTube oder ich gucke eine Zeitschrift und denke mir so, irgendwas, das stimmt hier gar nicht. Da steht was von Equine Welfare, da steht was von Pferdeliebe, da steht was von Happy Athlete, wie wir das auch auf jeder Stallgasse der Welt hören. Und dann sehe ich aber, wenn ich hingucke, ein Pferd mit blutigen Maulwinkeln, ein Pferd, das zugeschnürt ist wie ein Weihnachtspäckchen oder auch ein Pferd mit Schmerzgesicht. Und während die FN oder die FEI mir jetzt was von Equine Welfare erzählen will, ganz gleichzeitig, tja, da wird mehr oder weniger still und heimlich die No-Blood-Rule abgeschafft. Ich meine, jetzt so ganz ernsthaft, wir reden über glückliche Athleten, aber Blut ist plötzlich unvermeidbar. Und das ist jetzt Fortschritt und das ist jetzt eine Bewegung hin zu mehr Equine Welfare, weil dann ja ein Tierarzt drauf guckt, komm jetzt, also jetzt mal Butter bei der Fische, Quatsch ist das. Für mich ist das kein Fortschritt, für mich ist das kognitive Dissonanz und zwar auf Weltniveau. Glückliche Athleten bluten nicht, brauchen wir nicht diskutieren, Punkt, gibt's für mich genau null Toleranz. Ich bin Selina Skogan, ich bin euer Host hier im Equidemia Kompass und ich bin die Gründerin von Equidemia. Bei Equidemia, da versuchen wir eine Brücke zu schlagen zwischen Forschung und Realität. Und im Kompass, da geben wir euch ein bisschen Orientierung zwischen Wissen und Wirklichkeit und wir reden über das, was manchmal wehtut, manchmal aber einfach auch wichtig ist, um die größeren Zusammenhänge zu verstehen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge heute zum Thema kognitive Dissonanz. Kognitive was? Kognitive Dissonanz? Lass uns mal hingucken, was kognitive Dissonanz eigentlich ist. Hört sich nämlich kompliziert an, ist es aber gar nicht. Wenn wir uns die Begriffe einzeln vornehmen, dann können wir uns der Sache schon ganz gut nähern. Kognition bedeutet erstmal denken, wahrnehmen, bewerten. Und Dissonanz, das bedeutet Widerspruch, Unstimmigkeit. Ich habe vorhin schon kurz über die No-Blood-Rule gesprochen und das ist auch der Grund, warum ich heute im Rahmen von unserer Emotionsserie über das Thema kognitive Dissonanz mit euch sprechen möchte. Das passiert nämlich etwas, was ich nicht nur in diesem Rahmen jetzt der Abschaffung der No-Blood-Rule erlebe, sondern was ich ganz oft auf allen Stallgassen der Welt erlebe, was da irgendwie stattfindet. Da erzählt mir jemand was von Pferdeliebe und wie sehr er sein Pferd doch lieb hat. Und gleichzeitig ist das arme Tier eben eingepackt wie ein Weihnachtspäckchen und kann nicht mehr richtig atmen. Oder ich durfte mir mal den Stall mit einer interessanten jungen Dame teilen, die, glaube ich, ihre Pferde wirklich geliebt hat, zumindest aus ihrer Perspektive. Aber wenn das Pferd gegen die Hand gegangen ist, dann wurde es ausgebunden, in die Führmaschine gestellt. Macht das Sinn? Nein. Hat das Pferd da was gelernt? Nein. Hat das Pferd Schmerzen? Ja. Macht das in irgendeinem Hinblick Hinblick auf Equine Welfare Sinn? Nein, absolut und gar nicht. Deswegen möchte ich das heute also mal ein bisschen mit euch beleuchten, diesen Widerspruch zwischen Denken, Wahrnehmen, Bewerten und dem, was wir wirklich tun, den wollen wir heute mal ein kleines bisschen beleuchten. Kognitive Dissonanz, das ist also der Moment, in dem ich etwas weiß, aber etwas anderes tue oder in dem ich etwas wahrnehme oder mir etwas anderes dazu erklärt wird. Und mein Gehirn, das versucht, diesen Widerspruch irgendwie zu übertünchen. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele dazu. Ich weiß also, dass mein Pferd Bewegung braucht, aber doch steht das im Winter in der Box. Die Erklärung meines Gehirns dazu oder wie ich rechtfertige das dann selber von mir, weil es halt nicht anders geht. Oder ich weiß, dass der Sattel nicht so richtig perfekt sitzt. Ich reite aber trotzdem, weil der Kurs bezahlt ist oder weil ich ja nur kurz mal drauf sitze. Oder ich höre das ganz, ganz, ganz oft im Jungpferdekontext. Da kaufen Leute dann einen Sattel bei eBay, weil das ist mein Hund. Hört ihr das Schnarchen im Hintergrund? Ich musste mich mal kurz umdrehen. Also wenn ihr komische Hintergrundgeräusche hört, ist alles in Ordnung. Hier ist mein Hund, der schnarcht. So, zurück zum Thema. Ich höre das ganz oft im Jungpferdekontext. Da kaufen Leute einen Sattel bei eBay und weil das Pferd sich noch so viel verändert, muss der ja nicht richtig passen. Dann kaufen wir später einen ordentlichen Maßsattel dazu. Das ist natürlich Quatsch, ne? Also gerade bei Jungpferden möchte ich doch den Rücken nicht verderben. Nicht passender Sattel ist immer Quatsch, aber besonders in dem Kontext gibt es überhaupt gar keinen Grund, das zu rechtfertigen. Oder ich rechtfertige das, der Sattel passt nicht, aber da sitzt ja nur ein Kind drauf. Völliger Bullshit. Das Problem ist aber auch, je mehr wir wissen, desto stärker spüren wir dann, wenn das nicht zusammenpasst. Und das ist manchmal für unser armes, kleines Gehirn ein kleines bisschen anstrengend. Der Psychologe Leon Festinger, der hat das bereits 1957 glasklar beschrieben. Menschen brauchen kognitive Konsistenz, also die innere Stimmigkeit zwischen Denken, Fühlen und Handeln. Und das ist genau das Gegenteil zur kognitiven Dissonanz. Wenn das nicht passt, wenn wir also nicht diese kognitive Konsistenz erleben, dann erleben wir Stress. Und unser Gehirn, das mag keinen Stress. Unser Gehirn hasst Stress. Also bemüht unser Gehirn sich, wir haben uns schon mal darüber unterhalten, dass das Gehirn so eine Art, ja, also weniger für die Wahrnehmung der Realität zuständig ist, sondern eigentlich immer versucht, Vorhersagen zu treffen und uns in Sicherheit zu wiegen, sichere Situationen zu schaffen. Das heißt also, unser Gehirn, das gleicht in dem Moment aus. Und zwar nicht, indem wir unser Verhalten ändern. Das wäre ja logisch, zumindest wenn wir uns jetzt so hier ganz entspannt drüber unterhalten, sondern indem wir unsere Wahrnehmung anpassen. Wilde Nummer, ist aber so. Die Forschung dazu, die haben wir euch wie gewohnt im Newsletter verknüpft. Das sieht dann so aus. In der Realität. Mein Pferd reißt den Kopf hoch und ich erkläre mir es, weil das schmerzhaft ist. Nicht, weil der Rahmen zu kurz ist und auch nicht, weil Schmerzen hat oder so, sondern weil es lebhaft ist und vielleicht mal gucken möchte. Oder ich kaufe mir ein schärferes Gebiss. Ich weiß aber, eigentlich ist es keine Lösung, ein schärferes Gebiss zu kaufen. Ich rechtfertige das aber vor mir, weil das schärfere Gebiss mir hilft, feiner zu reiten, das ist dann überhaupt gar kein Zwang mehr. Klingt logisch, ist aber keine reine Dissonanzbewältigung. Ich gebe euch noch ein ganz wunderbares Beispiel, das ihr sicherlich alle aus unserer Jugend kennt. Kennt ihr Fettes Brot? Kennt ihr das, den Song Jein? Soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein? Das Lied ist eigentlich ein ganzes Paper, ein ganzes wissenschaftliches, psychologisches Paper in nur 3 Minuten. Dieser Song, der beschreibt perfekt, was passiert, wenn zwischen zwei Wahrheiten oder wenn zwei Wahrheiten gleichzeitig in unserem Kopf wohnen oder in unserem Bauch und in unserem Kopf wohnen. Denn ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist es ganz oft so, wenn ich in diesen Momenten der kognitiven Dissonanz bin, dass das Erste, was ich spüre, ist, dass mein Bauch so einen Klumpen macht. Und dann wissen wir eigentlich, was richtig wäre, aber wir finden 100 kleine Gründe, um vor uns selber zu rechtfertigen, dass wir es trotzdem anders machen. Und genau das passiert auch im Stall. Soll ich heute reiten oder wäre es besser, einfach spazieren zu gehen? Soll ich den Sattel prüfen lassen oder lieber nicht, sonst finde ich nämlich was? Soll ich hinschauen oder weiterreiten? Naja, die ganz klare Antwort ist, jein, ich weiß es nicht wirklich. Ich mag mich vielleicht auch gar nicht festlegen, um nicht in diesen inneren Konflikt zu gehen und um auch vielleicht meine Wahrnehmung oder mein Verhalten nicht ändern, nicht anpassen zu müssen. Daraus stellt sich dann ganz konsequenterweise die Frage, warum tun wir, was wir tun? Und hier müssen wir uns nochmal mit dem Thema Konsistenz beschäftigen. Denn Konsistenz gibt uns Sicherheit. Und wenn Kopf, Herz und Hand in dieselbe Richtung gehen und auch unser Bauchgefühl in dieselbe Richtung geht, dann fühlt sich das gut an. Dissonanz dagegen macht uns verletzlich. Sie zwingt uns hinzuschauen und vielleicht etwas zu ändern oder vielleicht auch, wenn wir jetzt hier im sozialen Kontext sind und alle mir im Stall sagen, Mensch, dein Pferd hat keine Schmerzen, das ist was ich in meiner Praxis immer wieder in den Kompass-Calls erlebe, da kommen Leute zu mir, die wissen eigentlich, in diesem Kontext ist das nicht richtig gut. Ich kriege Probleme, wenn ich in diesem Kontext bleibe. Ich hatte gerade eine Dame in der Beratung, die ist zu mir gekommen und sagt, mein Pferd hat Magengeschwüre vierten Grades. Ich bin zu dir gekommen, weil ich gerne von dir möchte, dass du unser Training anpasst und auch unsere Ration anpasst, damit wir aus diesem Problem rauskommen. Und dann frage ich immer so, ja, was ist denn deine Lebensrealität? Wo haben wir denn da Spielraum? Wo können wir denn Anpassungen auch machen, dass sie in eurer Realität funktionieren? Und dann sagte die Kundin mir oder die potenzielle Kundin mir, ja, also mein Pferd steht in einem Offenstall, dem Sommer stehen die 24 Stunden auf der Wiese, da haben wir eigentlich kein Problem. Und im Winter, wenn die reinkommen, dann hat er 200 Minuten Heu. Können wir jetzt mal ganz kurz umrechnen, wie viel 200 Minuten Heu so sind? Richtig, für alle, die mitgerechnet haben, das sind etwas mehr als 3 Stunden. Das ist jetzt nicht so richtig viel für ein Tier, das am Tag 18 Stunden Futtersuche machen müsste. Das wäre artgerecht. Und dann habe ich gefragt, naja, was hat es denn sonst noch? Pferde müssen ja Raufaser haben, die müssen ja gar nicht unbedingt Heu haben. Da gibt es ja noch verschiedene Möglichkeiten. Und dann sagt sie zu mir, nee, in der restlichen Zeit hat er kein Futter, hat er keine Futterversorgung. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein Problem, das kann ich nicht lösen. Dieses Problem kann ich nicht lösen. Und wenn sich in diesem Kontext nichts ändert, dann ändert sich nichts, dann solltest du eine Großpackung Omeprazol kaufen bei deinem Tierarzt, denn mit allen anderen Maßnahmen können wir das nicht framen und ich würde dir nahelegen, die Haltungsform zu verändern und das Futtermanagement irgendwie anders anzupassen. Weiß es nicht immer einfach, aber trotzdem muss ich in dem Kontext sagen, dieses Problem lässt sich nicht lösen, denn alles andere würde bei mir eine kognitive Dissonanz auslösen, wenn ich der Kundin also etwas verkaufe, was gegen mein eigenes Wertesystem geht, obwohl ich weiß, dass es nicht funktioniert. Die Kundin hingegen, die hat die kognitive Dissonanz, also dass da verschiedene Ebenen nicht zusammenpassen, tatsächlich selber schon lange gespürt, hat angefangen zu weinen und hat gesagt, ja, ich habe mir schon gedacht, dass du sowas sagst, aber das ist gut, dass ich das nochmal höre, denn mir hat der Mut gefehlt, mich aus dieser Haltungsform herauszulösen, denn es gibt ja auch so viele positive Aspekte. Und ganz oft, jetzt ein privater Ratschlag am Rande, ganz oft würde es natürlich auch helfen, ins Gespräch zu gehen mit dem Stallbetreiber, wenn es die Möglichkeit dazu gibt, da noch Anpassungen vorzunehmen. Ich würde nicht immer sagen, Stallwechsel ist die einzige Lösung. Stallbetreiber sind ja auch mit uns auf der Reise und haben ein Anliegen daran, dass es den Pferden, die da leben, gut gehen und wissen manchmal gar nicht, was für Hormone werden ausgeschüttet, wenn das Pferd anfängt zu kauen. Wie viel Fresszeit brauche ich? Und dass 7-mal am Tag 30 Minuten Futter jetzt wirklich nicht die allerbeste Idee sind. Ganz oft mache ich dann auch eine Beratung für den ganzen Betrieb und auf einmal kriegen wir das Problem ganz wunderbar gelöst. Aber in diesem Kontext kann ich nicht guten Gewissens sagen, wir lösen es mit einer Operationsberechnung, denn dieses Problem kann ich nicht lösen. Ich kann ein bisschen zaubern, aber ein bisschen viel zaubern kann ich nicht. Kognitive Dissonanz, da sind wir also. Die Veränderung tut weh und manchmal bedeutet das, ich lenke dann deinen Blick auf etwas, was du bisher übersehen hast, aber vielleicht, wie in diesem Beispiel, bestätige ich auch deine Wahrnehmung und gebe dir damit den Mut, etwas zu verändern. Aber weil es erstmal weh tut, verteidigen wir unser Selbstbild. Wir erinnern uns an mein Beispiel. Die Kundin hat gesagt, ja, ich weiß, das ist schwierig, aber es sind ja auch so viele Sachen gut daran. Mein Pferd ist so schwierig zu handeln und hier hat er genügend Auslauf und hier ist dieses, jenes, welches gut. Also dann geht diese Rechtfertigung vor sich selber eben los, um die Handlung nicht ändern zu müssen, um die Veränderung nicht angehen zu müssen, denn wir mögen keine Veränderung. Ich weiß zwar nicht warum, aber irgendwie mögen wir Menschen oft keine Veränderung und jetzt könnt ihr mal ganz tief in euch selber hören, ich kenne das von mir selber auch, ich mag Veränderungen nicht so gern. Ich bin eigentlich so ein Gewohnheitstier, ich bin zwar in vielen Dingen sehr progressiv, aber der Weg dahin war immer auch schmerzhaft und ich wollte das eigentlich gar nicht und ich wollte das so machen, wie ich das vorher immer gemacht habe. Wir verteidigen also unser Selbstbild. Ich tue doch schon alles für mein Pferd. Ich bin doch ein guter Reiter. Ich liebe mein Pferd. Ich gebe mein letztes Hemd. Ich opfere mich auf. Und das stimmt ganz oft, ja. Aber Liebe allein reicht eben oft nicht, schützt kein Pferd. Und dann ist es natürlich auch meine Aufgabe als Ausbilder da manchmal so ein bisschen als Berater so ein bisschen hinzupieksen und zu sagen, ja, ich erkenne das alles an, ich sehe, was du alles für dein Pferd tust und ich bewundere auch, wie viel krass Selbstaufopferung du da dran gegangen bist. Aber wenn wir da mal hingucken, können wir mit dem einen oder anderen Twist die Sache tatsächlich verändern. Und wenn wir die Veränderung annehmen und umsetzen können, wird es für alle leichter. Und das finde ich immer schön, wenn Veränderung dann am Ende dazu führt, dass es für alle leichter wird und nicht schwerer. Denn gute Pferdehaltung, gutes Reiten, gute Bewegung zeichnet sich immer durch Einfachheit aus und nie dadurch, dass es besonders schwer ist und wir besonders viel tun müssen, sondern es darf immer einfach sein, darf uns ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Das heißt also, Liebe alleine hilft uns oft nicht, Ehrlichkeit schon. Ein Grund, das hier aufzugreifen, war auch eine der Studien, die wir schon besprochen haben. In unserer Emotionsserie, ich komme zurück auf eine Studie von Martin Hausberger et al. Von 2021 und ich habe mir mal die Mühe gemacht, das Intro zusammenzufassen und zu übersetzen, denn es ist ganz spannend, was sie in ihrem Abstract, im Simple Summary darüber geschrieben hat. Und da steht, es gibt ein Paradox im Wohlbefinden von Hauspferden. Einerseits sind sie für ihre Besitzer geliebte Partner. Andererseits zeigen viele wissenschaftliche Studien, viele Paper, eine hohe Verbreitung von Wohlergehensproblemen. Hört sich nicht so schön an auf Deutsch. Welfare Issues hört sich viel schöner an. Es scheint also eine Lücke zu geben zwischen theoretischem Wissen und praktischer Umsetzung. Gründe dafür sind Anthropomorphe, also die Vermenschlichung und kulturelle Vorurteile, aber auch populäre Glaubenssätze und die ständige Begegnung mit Pferden in schlechten Zuständen, was damit dann also unser menschliches Bild von normal verschiebt. Zitat Ende. Schöner hätte ich es eigentlich nicht sagen können, denn ich finde, das ist ganz genau der Punkt. Wir sind so sehr an verspannte Körper, Schmerzgesichter, stumpfe Augen und auch eingefallene Oberlinienpferde mit Trageerschöpfung gewöhnt, dass wir das für ganz normal halten. Unsere Wahrnehmung hat sich verschoben, nicht weil wir das wollen oder weil es irgendeine böse Absicht dabei gibt, sondern einfach, weil das die Realität ist, mit der wir Tag ein, Tag aus konfrontiert sind. Das ist einer der Gründe, warum ich die Emotionsserie im Podcast hier mit euch gemacht habe, obwohl wir uns eigentlich hier ganz viel über Trainingsideen, über Biomechanik, über funktionale Anatomie unterhalten, finde ich, dass diese Emotionsgeschichte oder dieser ganze Rahmen an Emotionen, der ist so unglaublich wichtig, um ja der Sache, dem großen Zusammenhang Kontext zu geben, einfach, weil wir verstehen müssen, wie Wahrnehmung, Emotion und Körper zusammenhängen und was vor allem auch positive Emotionen sind. Es ist total großartig, wenn wir Schmerzen erkennen können, aber genauso sehr dürfen wir auch positive Emotionen erkennen und bewusst fördern. Denn nur so können wir wirklich sehen, was unser Pferd uns zeigt. Und ne, wir denken auch in diesem Kontext wieder daran, dass ich glaube, beim letzten Mal darüber gesprochen habe, dass wir diese großartige Studie von Catherine Henschel haben, die darüber spricht, je länger wir in der Industrie tätig sind, also je mehr wir uns daran gewöhnt haben, desto schneller sind wir dabei, dem Pferd positive Emotionen zuzuschreiben, ohne dass sie tatsächlich erkennbar und da sind. Und ich glaube, da ist was, wo ganz viel Entwicklungspotenzial für uns auch liegt, wo wir ganz viel Lebensqualität für unsere Pferde schaffen können, wenn wir das ehrlich sehen und dann auch ehrlich Momente schaffen, wo Pferde positive Emotionen empfinden können. Was die Forschung uns sonst noch so zeigt, gehen wir mal weg von Festinger, ist ja schon über ein halbes Jahrhundert her. Lass uns mal in Richtung neuere Studien gucken. Da gibt es zum Beispiel aus dem Humanbereich auch wieder ein Paper von Harmon Jones und Mills 2019, das belegt, die Dissonanz aktiviert dieselben Hirnareale wie körperlicher Schmerz. Und das fand ich total bemerkenswert, denn das bedeutet ja, dieser Widerspruch, den wir da erleben, der tut weh. Und zwar ganz wortwörtlich. Und wenn wir diesen Schmerz vermeiden wollen, dann ändert unser Gehirn also zuallererst die Wahrnehmung statt des Verhaltens. Das ist nämlich der schnellste Weg, da rauszukommen. Da brauchen wir uns jetzt nicht mit unserer Social Bubble zum Beispiel auseinanderzusetzen. Wir brauchen keine großen Diskussionen anzufangen, sondern wir können einfach, wenn wir unsere eigene Wahrnehmung als Überlebensmechanismus quasi unsere Wahrnehmung anpassen, und schon hat sich das Problem gelöst. Das erklärt eigentlich ziemlich vieles, oder? Was meint ihr? Das erklärt auch, warum Menschen weiterreiten, obwohl das Pferd lahm ist. Da hat dann nämlich mal ein Trainer gesagt, nee, der muss nur mehr vorwärts gehen. Oder der Trainer hat gesagt, obwohl der Tierarzt sagt, das Pferd ist ataktisch, hat der Trainer gesagt, nee, das trainieren wir weg. Das können nur die FN-Reiter nicht, aber mit den klassischen Werkzeugen können wir das, wir piaffieren das weg. Und trotzdem wird das Schmerzgesicht immer krasser. Wir suchen uns dann gerne ja auch die Meinungen aus, die unser eigenes Weltbild bestätigen, und gucken uns nicht die Sachen an, die für uns selber so ein bisschen unbequem sind. Wir suchen uns also niemanden, der bestätigt und sagt, ja, das ist ganganormal und dein Pferd hat ein Schmerzgesicht. Du hast recht in deiner Wahrnehmung, geh mal zum Tierarzt. Sondern wir suchen uns dann den Trainer, der sagt, wir halten das einfach weg. Wir suchen uns auch nicht den Trainer, der sagt, ich habe Bauchschmerzen, weil gerade ist mir gerade kürzlich passiert. Gerade kürzlich mir ein Pferd vorgestellt worden mit einer Ataxie-Diagnose. Ist auf den Kurs gekommen hatte zu der Ataxie-Diagnose bereits verschiedene Sekundärläsionen. Hochgradiges Schmerzgesicht, sowohl akut als auch chronisch. Ich habe mir das angeguckt. Ich war erst sehr erstaunt, warum der Trab, obwohl das Pferd so da stand, wie es da stand, trotzdem noch so gut war. Und dann habe ich aber gesehen, wenn das Pferd angehalten hat, wusste der gar nicht mehr, wo er stehen konnte. Hat ständig das Gewicht gewechselt, hat ständig die Hinterbeine entladen und so weggeklappt, wie sie das bei Sehnenschäden so ganz gerne tun. Und das habe ich der Schülerin dann auch gespiegelt und habe gesagt, in diesem Zusammenhang können wir das Pferd nicht trainieren. Und wenn ein Pferd eine Runde traben kann und danach aber keinen taktklaren Schritt mehr hat, vorher hatte es taktklaren Schritt, nach dem Trab ist es nur noch taktklaren Pass gegangen, dann können wir dieses Pferd nicht belasten. Ja, also dann brauchen wir entweder eine Diagnose, entweder ihr müsst da nochmal mehr in die Diagnostik gehen. Das hat nämlich jetzt nichts mit einer Ataxie zu tun. Das hat was damit zu tun, dass der akut Schmerzen hat. Entweder wir müssen mehr in die Diagnostik gehen und uns da mal angucken, was es da in der Hinterhand los ist, oder wir müssen den in Rente schicken. Dazwischen gibt nicht so viel, und ich finde ja auch Rentner haben Anspruch auf ein angenehmes Leben, meiner Meinung nach. Ich finde, dass auch Rentner keine Schmerzen aushalten müssen, aber da machen wir ein ganz anderes Fass auf. Da könnte man dann nochmal über Schmerzmanagement und so reden und alles, was dazugehört. Aber für mich kognitive Dissonanz, ich sehe dieses Pferd, es gibt mir eine Red Flag nach der anderen, es zeigt Wendeschmerz, zeigt Schmerzgesicht akut und chronisch, es zeigt eine Sekundärläsion, zeigt Hinweise auf einen ataktischen Befund, oder der ataktische Befund kam vorher schon vom Tierarzt obendrein, und dann gehe ich da nicht mehr hin und sage, nein, ich löse die Blockade, und ich gehe da auch nicht mehr hin und sage, nee, da machen wir jetzt mal einen Trainingsplan, und dann sage ich, in diesem Zustand können wir das Pferd nicht trainieren. Das kann ich ethisch nicht vertreten. Ist das populär? Nein. Aber ist es notwendig? Ja, würde ich schon sagen. Wollte die Schülerin das hören? Nein. Hat sie mit zugehört? Nein. Ist sie zurückgegangen zu ihrer Haus- und Hoftrainerin, die gesagt hat, ach, Wir arbeiten das einfach weg. Ja, mit Sicherheit hat sie das nach dem Kurs gemacht. Ist dem Pferd damit geholfen? Leider nicht. Hat mir viel, viel Shaming auf Facebook eingebracht. Können die Kollegen alle gerne weitermachen. Tut mir persönlich auf der persönlichen Ebene ein kleines bisschen weh. Auf der fachlichen Ebene kann ich nichts anderes vor mir vertreten. Und würde das immer wieder genauso machen. Denn glücklicherweise bin ich in einer Position, in der ich mit Pferden nichts machen muss und habe genug Ausbildung, um Chancen und Grenzen zu erkennen. Und in diesem Fall ist die beste Chance der Tierarztbesuch, eventuell eine Therapie und dann könnten wir eventuell nochmal über Boden- und Longenarbeit sprechen und ansonsten wird es ein früher Rentner, der noch ein bisschen spazieren gehen darf, aber trainierbar ist da nichts mehr. Das Pferd war 6. Hätten wir das früher schon gesehen und früher da eingegriffen, hätte man wahrscheinlich sogar noch ein Reitpferd draus machen können. Müssen wir uns jetzt an der Stelle auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt also, tue ich mir und dem Kunden immer einen Gefallen damit, wenn ich diesen Konflikt vermeide? Nein. Aber um so konsistent zu sein und braucht es natürlich ziemlich viel, und da sind wir beim nächsten Thema, da sind wir zurück im Thema Konsistenz, da braucht man ziemlich viel Standing für, da braucht man ziemlich viel Ausbildung und auch Selbstbewusstsein für und muss auch in meiner Position als Profi jetzt in der Lage sein, den Kunden zu verlieren und das auch auszuhalten, wenn da hinterher ein negatives Feedback kommt, aber ich weiß auch, dass meine Einschätzung jedem Sachverständigen, also jedem Sachverständigen Tierarzt zum Beispiel gegenüber einen standhalten wird. Würde das also im Zweifelsfall hart auf hart zur Konfrontation kommen und müsste ich das irgendwie rechtfertigen, wäre ich nicht alleine mit meiner Meinung bei den Leuten, die sich in dem Thema tatsächlich auskennen und die nicht versuchen, ihre eigenen Kunden zu retten oder ihre eigene Haut zu retten, weil man über die Probleme hinwegguckt. Tja, nicht so einfach, keine schöne Situation. Und deswegen glaube ich auch, dass Konsistenz oft ein wahrer Luxus ist in der Pferdebranche oder im Pferdesport. Sie ist ziemlich selten. Sie braucht ziemlich viel Mut und im Alltag heißt das einfach, man muss sich selber ständig überprüfen und wenn ich sage, ich will verreiten, ja, dann darf es halt gerne auch mal einen Moment länger dauern, dann brauche ich vielleicht eine Unterrichtseinheit mehr und wenn ich über Wohlbefinden rede oder Equine Welfare rede, dann müssen wir eben auch über Haltung und Fütterung angucken und wenn wir über faires Training reden, dann können wir einfach Pferde, die gangabnormal sind oder Lahmheiten zeigen, einfach nicht einfach weiterreiten. Leute, was ist denn da los? Und wenn ich Evidenz sage, ja, dann muss ich mich auch mal selber prüfen und dann muss ich eventuell auch wissen, was für ein Paper dazugehört und dass dieses Paper nicht alleine im luftleeren Raum irgendwo vor sich her schwebt, sondern vielleicht das Buch bis zu Ende lesen und vielleicht auch die Fußnoten lesen und vielleicht auch lesen, in welchem Kontext das steht und nicht ChatGPT als meine Quelle angeben. Ja, so funktioniert das nicht. Das heißt also, was ist die Take-Home-Message heute? Einerseits, ich habe mich aufgeregt, das möchte ich doch gar nicht machen. Aber das ist ein Thema, das geht mir einfach wirklich, wirklich nah. Aber kognitive Dissonanz, das ist eigentlich gar nicht das Problem. Eigentlich gibt die uns einen Hinweis darauf. Und meiner Tochter sage ich immer, immer wenn du dieses Oh-Oh-Gefühl in deinem Bauch fühlst, dann sag dir das, schau hin. Mach, dass du aus der Situation rauskommst. Sie ist unbequem, ist ehrlich, aber das ist immer der Moment, um etwas zu ändern. Wenn du also das nächste Mal dieses Ziehen im Bauch spürst, das ganz leise Unbehagen, versuch mal nicht wegzulaufen, sondern das ist dein innerer Kompass. Und Veränderung beginnt gar nicht so sehr mit Wissen. Wir müssen uns gar nicht mit Wissen überfrachten. Die meisten von uns, die haben ein richtig gutes Bauchgefühl. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass wir ehrlich zu uns selber sind und so ein kleines bisschen mehr auf unser Bauchgefühl dabei auch hören. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr wieder zugehört habt. Ich möchte euch noch einladen, denn im Kompass geben wir euch immer Orientierung. Hier im Podcast, aber natürlich auch in unseren Kompass-Calls. Wenn ihr Orientierung sucht, wenn ihr nicht so richtig wisst, wo ist jetzt der Ansatz, wo wenn wir anfangen mit der Rationsberechnung, mit der Ganganalyse oder mit Reitunterricht, dann seid ihr herzlich eingeladen, euch mal bei mir oder beim Team einen Kompass-Call zu buchen. Da geben wir euch die Orientierung, die ihr braucht zwischen Forschung und Alltag und zwischen Wissen und Gefühl. Darauf baut der Campus auf. Wir begleiten genau diesen Prozess. Wir haben mal angefangen als reine Reit- oder Trainingsplattform, aber mittlerweile können wir so viel mehr und wachsen immer mehr. Wir begleiten euch von Wissen sammeln bis hin zur Umsetzung, von Dissonanz zur Konsistenz und von irgendwie passt schon zu, ich weiß sehr genau, warum ich das so mache und nicht anders. Das steht für das Wertegerüst von Equidemia aus Evidenz, Empathie und damit auch Verantwortung oder auch gerne informierten Entscheidungen. Und wenn du ein Teil davon sein möchtest, dann findest du den Weg in den Campus, in den Shownotes oder natürlich auch auf unserer Internetseite auf equidemia.com. In diesem Sinne. Also bleib kritisch, bleib vor allem auch empathisch und denk daran, glückliche Athleten, die bluten ganz bestimmt nicht. Bis zum nächsten Mal.